Bei der ersten Unterbrechung war es so, dass man noch hoffen konnte, dass der Alterspräsident vielleicht doch noch auf den Pfad der Tugend zurückgebracht werden kann. Er hatte dann ja auch gegenüber den an seinem Tisch versammelten parlamentarischen Geschäftsführern erklärt, dass er nach dem Ende seiner Rede den Antrag, der gestellt worden ist, würde abstimmen lassen. Da ging es wohlgemerkt nur darum, die Beschlussfähigkeit feststellen zu lassen. Also es ging noch gar nicht um die Geschäftsordnung, die dann ja drangekommen wäre. Daran hat er sich nicht gehalten und hat dann einfach weiter fortgesetzt zu reden. Und da war für mich klar, okay, jetzt wird es schwierig, mal gucken, wie er sich verhält. Und als er dann nochmal unterbrochen hat, dann war klar, okay, es wird zu diesem Verfassungsgerichtsstreit wohl kommen.
Bestimmt habt ihr die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags vom 26. September 2024 verfolgt, nachgeschaut oder zumindest Ausschnitte oder die mediale Berichterstattung verfolgt. Bei mir war das jedenfalls so und so stieß ich in einem Zeitungsartikel auf den Namen Philipp Austermann. Er hat nach dem turbulenten ersten Teil der konstituierenden Sitzung einen Eilantrag auf einstweilige Anordnung beim Thüringer Verfassungsgerichtshof gestellt, um insbesondere das Verhalten des Alterspräsidenten während dieser ersten Sitzung prüfen zu lassen. Herr Austermann war ja schon mal bei mir zu Gast gewesen. Er hatte über das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten gesprochen, mit dem im März 1933 der deutsche Parlamentarismus der Weimarer Republik effektiv beendet wurde. Wir hatten uns schon vor einiger Zeit zu einer weiteren Aufnahme verabredet, um über die Gleichschaltung der Länder und die Abschaffung des Föderalismus im Dritten Reich zugunsten der zentralistischen Diktatur Hitlers zu sprechen. Freundlicherweise hat sich Herr Austermann dann bereit erklärt, im Vorlauf zu unserem Interview zur Gleichschaltung noch von seinen Eindrücken und Tätigkeiten rund um diese konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags zu erzählen. Dieses Interview hört ihr jetzt und ich freue mich über konstruktives Feedback und sinnvolle Kommentare. Wer meine Arbeit am Podcast Geschichte Europas besonders unterstützen will, kann mir etwa über Steady einen regelmäßigen monatlichen Beitrag ab 3 Euro zukommen lassen oder mir einmal etwas bei PayPal zusenden. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes, wo ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen führe. Dort findet ihr neben dem erwähnten Interview zum Ermächtigungsgesetz auch die heute veröffentlichte Ankündigung meiner 2025 erscheinenden Sonderreihe zur Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Jetzt aber zum Interview. Meine erste Frage an Herrn Austermann war gewesen, was sein Verhältnis zur CDU Thüringen ist und warum gerade er zum Bevollmächtigten für den Eilantrag gemacht wurde. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser am Vormittag des 17. Oktober angefertigten Aufnahme.
Ich war seit 2023 Vorsitzender einer Kommission des Thüringer Landtags zum Abgeordnetenrecht. Da ich als Jurist schon eine ganze Menge zu dem Thema veröffentlicht hatte, ist man 2023 auf mich zugekommen von Seiten der CDU-Fraktion und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Vorsitz in der Kommission da zu übernehmen. Das war eine unabhängige Expertenkommission, die sich zusammengesetzt hat aus verschiedenen Personen, die von allen damals im Landtag vertretenen Fraktionen bzw. Gruppen benannt wurden. Und wir haben dann im Juni 2024 einen Bericht vorgelegt und offenbar hatte man mich da noch in Erinnerung und hat mich dann kontaktiert, als es um die Rechtsfragen ging mit dieser Konstituierung im Zusammenhang, was ich davon halte. Und daraus hat sich dann etwas später auch diese Beauftragung ergeben.
Haben Sie denn diese konstituierende Sitzung live mitverfolgt und was haben Sie darüber gedacht, was da abgeht?
Ich war tatsächlich dabei, also Donnerstag war ja die Sitzung, ich bin am Mittwoch nach Erfurt gefahren und im Laufe des Tages und habe mir dann die Sitzung am Donnerstag auch auf der Besuchertribüne angeschaut. Ja, was habe ich gedacht? Also ich war ja selber mal im Bundestag Beamter und war dort auch im Sitzungsdienst tätig, also hinter dem jeweiligen sitzungsleitenden Präsidenten. Es sind ja häufig auch Vizepräsidenten, die die Sitzung leiten, die wechseln sich ja ab. Und ich kann mir vorstellen, was da der Parlamentsdirektor und auch seine Mitarbeiter da ausstehen mussten. Ich war relativ entsetzt, muss ich sagen. Ich hätte mir das schon vorstellen können, dass es zu so einer Auseinandersetzung kommt, dass es auch zu so einem Eklat kommt. Das war durchaus im Bereich des Möglichen. Deswegen bin ich ja auch nach Erfurt gefahren. Deswegen haben wir ja auch diesen erwogen, ob man schon vorher erwogen, ob man vielleicht damit rechnen muss, dass man vor das Verfassungsgericht geht. Das Ganze war ja fast mit Ansage von der AfD durchgeführt worden. Und ja, also der Eindruck ist kein guter gewesen. Es hat mich auch, muss ich sagen, auch noch 2, 3 Tage später immer noch beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, wie kann das eigentlich sein, dass wegen so einer vergleichsweise harmlosen Geschichte wie einer eröffneten Sitzung ein Alterspräsident ein dermaßen Zinnober macht. Es war ja für die AfD nicht davon auszugehen, dass sie ihre Kandidatin würde durchsetzen können. Insofern habe ich auch dieses Verhalten da des Alterspräsidenten nicht verstehen können.
Können Sie, bevor wir gleich weiter über Ihren Eindruck sprechen, noch mal kurz darlegen, was genau war jetzt der Streitpunkt, der diese konstituierende Sitzung geprägt und nachher auch dann zur Unterbrechung über mehrere Tage geführt hat?
Es ist so, ein Parlament bekommt, wenn es sich trifft, eine Einladung. Das neu gewählte Parlament wird immer eingeladen vom Präsidenten oder in diesem Fall der Präsidentin des vorherigen Parlaments, das ja so lange im Amt ist, bis das neue zusammengetreten ist. Und das hat einfach praktische Gründe. Und dann ist gleichzeitig eine Tagesordnung damit verbunden, mit dieser Einladung. Und die AfD-Fraktion, insbesondere der von ihr gestellte Alterspräsident, waren der Meinung, dass diese Tagesordnung nicht gültig sei, sondern dass der Alterspräsident selbst eine Tagesordnung würde aufstellen können und dass er selber da verfahren könne, wie er wolle, und dass er dann auch mehr oder weniger nach einigen einleitenden Worten dann direkt zur Präsidentenwahl übergehen könne. Und dabei hat er ignoriert, dass die anderen Fraktionen eine Änderung der Geschäftsordnung angestrebt haben und dass die anderen Fraktionen eben dieses Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten ändern wollten. Also er hat auf gut Deutsch versucht, eine Linie durchzuziehen, die dann direkt zu einer Präsidentenwahl geführt hätte, nach der bis dahin bestehenden Geschäftsordnung. Hat also völlig die Tagesordnung ignoriert und hat auch die Rechte der Abgeordneten ignoriert, die nämlich einen Anspruch darauf haben, die Geschäftsordnung und auch die Tagesordnung im Übrigen jederzeit ändern zu können.
Normalerweise beginnt so eine Parlamentssitzung ja auch, wenn es die konstituierende Sitzung ist, dass erstmal alle aufgerufen werden, hier rufen und damit auch festgestellt wird, dass man beschlussfähig ist. Warum wurde das denn auch direkt am Anfang nicht durchgeführt?
Das ist eine gute Frage. Es war im Vorfeld spekuliert worden, ab wann er möglicherweise von dem, die nennen das in Thüringen Rollenplan, also es heißt im Bundestag heißt es Sprechzettel, den er von der Landtagsverwaltung bekommen hat, damit er sich eben so ein bisschen orientieren kann, wann er davon abweichen würde. Und ich habe auch nicht verstanden, warum er diesen Namensaufruf nicht gemacht hat. Der ist im Bundestag nicht üblich, aber er ist in den Landesparlamenten eigentlich immer üblich. Liegt auch daran, dass sie viel kleiner sind. Die sind sowieso in der Geschäftsordnung teilweise ein bisschen anders strukturiert, eben weichen auch untereinander manchmal voneinander ab. Warum er das nicht durchgeführt hat, ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass er befürchtet hat, oder jedenfalls diejenigen, die hinter ihm standen, befürchtet haben, dass es dann vielleicht schon zu Anträgen kommen würde. Also offenbar war die Taktik, er fängt an zu sprechen und hört erst auf in dem Moment, in dem er sagt, so jetzt kommen wir zur Wahl des Landtagspräsidenten. Gibt es Vorschläge? Oder die stärkste Fraktion darf vorschlagen. Also er hat offenbar versucht, wirklich alles, wo man hätte dazwischengrätschen können, zu unterbinden. Und deswegen ist es auch nicht zu dieser Feststellung der Beschlussfähigkeit gekommen, die dann ja von Herrn Bühl von der CDU auch vehement eingefordert worden ist. Der hat an dem Punkt schon eingegriffen, weil er das Gefühl hatte, dass ansonsten der Alterspräsident immer weitergeht in seinem eigenen, nach seinem eigenen Skript und dann nicht mehr aufgehalten werden kann.
Das war ja auch teilweise Streitpunkt während dieser Sitzung, dass man immer wieder auch nachgefragt hat, welche Tagesordnung haben wir eigentlich gerade, nach welchem Plan verfahren wir? Das ist ja schon, sagen wir mal, eher unüblich bis noch nie passiert, oder?
Ja, das ist bisher noch nie passiert. Die Tagesordnung stand ja fest. Sie hätte natürlich vom Landtag auch nochmal förmlich beschlossen werden können. Das Problem ist in dem Fall, dass der Herr Treutler, dieser Alterspräsident, ein eigenständiges Drehbuch bekommen hatte von der AfD-Fraktion und dass dieses Drehbuch eben gerade so etwas alles nicht vorsah, sondern es sah tatsächlich vor, der Alterspräsident öffnet die Sitzung, sagt einige Worte und schießt dann mehr oder weniger direkt durch zur Wahl eines Landtagspräsidenten. Wahrscheinlich war das Ziel, es an dieser Stelle eskalieren zu lassen, also aus Sicht der AfD, bei der Präsidentenwahl, um dann sagen zu können, ja, wir haben die Geschäftsordnung, gibt uns das Vorschlagsrecht, jetzt müsst ihr den auch wählen. Nun ist mit dem Vorschlagsrecht natürlich kein Wahlanspruch verbunden, aber das wäre wohl die Taktik gewesen. So ganz nachvollziehen kann man das nicht, denn es ist eigentlich davon auszugehen, dass die anderen dann irgendwann gesagt hätten, Moment mal, also du kannst jetzt hier nicht deine eigene Geschäftsordnung aufstellen. Also es ist von der AfD auch als eindeutig auch darauf angelegt worden, Stress zu machen und auch diesen Eklat zu provozieren. Und zwar auch einen lautstarken Eklat, nicht einfach nur eine Diskussion um die Geschäftsordnung, die es ja hätte auch sein können. Ja, das wäre ja auch gegangen.
Also für Sie steht schon fest, das war jetzt nicht ein Alleingang von Herrn Treutler, sondern das war ein Plan, der vorher seitens der AfD-Fraktion so zumindest in Grundzügen ausbaldowert wurde.
Ja, das ist eindeutig. Das ist, haben ja auch viele, die dabei waren, mit denen ich mich auch unterhalten habe, so auf der Besuchertribüne und anderswo, auch bestätigt. Es war eindeutig zu erkennen. Und zwar hat der Herr Treutler relativ selbstbewusst begonnen. Und das kann man auch sehen, wenn man diese Aufnahmen sich anschaut oder wenn man sich auch das mittlerweile veröffentlichte Protokoll dieser Sitzung anschaut. Und dann wurde er mit jedem Einwurf wurde er immer ein wenig unsicherer und hat dann schließlich doch recht hilfesuchend immer in Richtung der AfD-Fraktion geschaut, bis dann schließlich ganz am Schluss dieser mehrfach unterbrochenen Sitzung der parlamentarische Geschäftsführer der AfD mehr oder weniger neben ihm stand. So ein bisschen als, weiß nicht, moralische Unterstützung oder Souffleur, es ist nicht so ganz klar, aber das ist jedenfalls eindeutig gewesen. Es war Ziel der AfD, zu versuchen, bis zur Präsidentenwahl durchzukommen ohne Unterbrechung. Damit hat die AfD in Kauf genommen, man könnte es juristisch sogar sagen, billigend in Kauf genommen, dass es zum Eklat kommen würde. Das war beabsichtigt. Insofern ist natürlich das spätere quasi mediale, wir wissen nicht so ganz, was da passiert ist und die CDU hat sich vorbereitet auf einen Skandal und die haben auch den Ausdauer einen Tag vorher beauftragt, weil sie diesen Skandal haben wollten und so, überhaupt nicht zu verstehen. Das Handeln der anderen Fraktionen, das hat ja nicht nur die CDU geklagt, sondern die anderen drei Fraktionen außer der AfD sind die mir auch beigetreten, diesem Antrag. Das ist eine Reaktion gewesen auf das Verhalten der AfD. Hätte sich Herr Treutler an diesen Rollenplan gehalten, an die Tagesordnung, die vorgegeben war, dann hätte es keinerlei Auseinandersetzung gegeben. Dann hätte man sich bei der Präsidentenwahl auch nicht gestritten. Man hätte sich möglicherweise bei dem Geschäftsordnungsänderungsantrag gestritten. Das wäre ja dann auch in Ordnung gewesen. Das hätte man auch durchaus in der Sache klar und heftig machen können. Aber das wollte die AfD offenkundig nicht. Die wollte diese Auseinandersetzung, das ist eindeutig auch am Verhalten des Herrn Treutler zu erkennen gewesen, und sie wollte diese Auseinandersetzung führen in einer Art und Weise, die man von ihr schon kennt. Sie wollte sich als Opfer darstellen. Sie wollte mehr oder weniger so als, ja, das Opfer von verschiedenen Tricks und Tricksereien dargestellt werden. Sie möchte natürlich den ganz großen Verschwörungsplan auch wieder aufgedeckt haben, dass nämlich ich einen Tag vorher schon eine vorsorgliche Vollmacht bekommen habe und so. Das ist natürlich alles Blödsinn, ne? Das gehört zum juristischen Handwerk dazu, dass man sich auf mögliche, wohlgemerkt mögliche Konflikte vorbereitet und nicht erst dann tätig wird, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Und das bedeutet eben auch, dass man jemanden, der für einen tätig werden soll, halt auch vorher schon mandatiert. Man hätte das auch am Tag selber machen können, ja, aber letztlich ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass man sagt, wir wissen nicht, wie schnell wir an dem Tag handeln müssen, wir wissen nicht, wie schnell dann die Vollmacht eingereicht werden kann, unterschrieben werden kann und so. Deswegen haben wir das auf diese Art und Weise gemacht, aber da ist jetzt nicht ein Plan zu erkennen, dass man irgendwie versucht hätte, der armen AfD zu schaden. Im Gegenteil, es hatten ja alle ein Interesse daran, dass das Ganze störungsfrei abläuft. Die Einzige, die stören wollte und das auch getan hat, ist die AfD.
Sie waren da, weil Sie eine Schwierigkeit vermutet haben. An welchem Punkt der konstituierenden Sitzung waren Sie denn sicher, das wird vor den Verfassungsgerichtshof landen?
Ja, ich würde mal sagen, so mit der zweiten Unterbrechung. Also bei der ersten Unterbrechung war es so, dass man noch hoffen konnte, dass der Alterspräsident vielleicht doch noch auf den Pfad der Tugend zurückgebracht werden kann. Er hatte dann ja auch gegenüber den an seinem Tisch versammelten parlamentarischen Geschäftsführern erklärt, dass er nach dem Ende seiner Rede den Antrag, der gestellt worden ist, würde abstimmen lassen. Da ging es wohlgemerkt nur darum, die Beschlussfähigkeit feststellen zu lassen. Also es ging noch gar nicht um die Geschäftsordnung, die dann ja dran gekommen wäre. Daran hat er sich nicht gehalten und hat dann einfach weiter fortgesetzt zu reden. Und da war für mich klar, okay, jetzt wird's schwierig, mal gucken, wie er sich verhält. Und als er dann nochmal unterbrochen hat, dann war klar, okay, es wird zu diesem Verfassungsgerichtsstreit wohl kommen. Man hat ihm mehrfach ja Brücken gebaut. Man hat auch immer wieder auf die Unterbrechung, ist man wieder eingegangen. Man hätte unter Umständen auch schon ein, zwei Unterbrechungen vorher da zum Verfassungsgerichtshof gehen können. Aber die Hoffnung der anderen war eben doch immer noch, dass er sich besinnt, dass auch die AfD sich besinnt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, die haben ja da in der Unterbrechung teilweise wirklich 20 Minuten lang miteinander diskutiert. Und es war von Seiten der AfD, und der Herr Treutl hat wohl, so habe ich mir das erzählen lassen, in den ganzen Gesprächen kaum eine Rolle gespielt, kein Wille erkennbar, auf irgendetwas einzugehen. Ja, erst nach der vierten, fünften Unterbrechung hat man dann gesagt, okay, jetzt darf jeder seine Meinung vortragen. Dann hat der Treutler den Fehler begangen oder politische Ungeschicklichkeit begangen, dann zu sagen, ja, ich schließe mich der Meinung der AfD an. Das ist etwas, was man als Alterspräsident gar nicht machen darf. Ne? Man muss natürlich sich neutral verhalten. Wenn er gesagt hätte, ja, ich bleibe bei meiner Auffassung oder so, okay, aber er hat sich ausdrücklich auf die AfD auch noch bezogen, um dann nochmal zu unterstreichen, wer ihn eigentlich da gesteuert hat. Und dann war klar, okay, so geht's nicht weiter. Aber wie gesagt, schon bei der zweiten Unterbrechung, da hat man gesagt, okay, er ist nicht kompromissbereit. Seine Fraktion ist nicht kompromissbereit. Es wird wohl dahin kommen. Also gerechnet habe ich mit einem Eklat, sagen wir mal 50-50, eher ein bisschen mehr als 50. Aber es war für mich schon relativ möglich, dass es passiert. Nachdem aber dann wirklich zweimal unterbrochen war, war klar, okay, das wird hier nichts mehr. Denn wer sich als Alterspräsident, der normalerweise vielleicht 20 Minuten im Amt ist, die Blöße gibt, also permanent zu unterbrechen, davon abgesehen, dass auch die große Frage ist, ob er überhaupt unterbrechen durfte, das ist auch nochmal eine geschäftsordnungsrechtliche Frage. Da war klar, dass das nicht weitergehen kann mit dem.
Er hat ja auch Ordnungsrufe verteilt und auch gefordert, den Abgeordneten die Mikrofone abzudrehen. Das ist ja auch eigentlich nicht was, was einem Alterspräsidenten zusteht.
Ja, das ist eine interessante Konstellation gewesen. Der Alterspräsident hat in der juristischen Literatur, auch in der parlamentsrechtlichen Literatur, wo ich mich ja immer so tummle und auch, würde ich mal sagen, ganz gut auskenne, bisher eigentlich keine Rolle gespielt. Es wurde immer gesagt, ja, es gibt ihn und er soll die Sitzung leiten, bis ein Präsident gewählt ist. So, welche Befugnisse er dann hat, das hat niemand genauer untersucht, das hat man auch nicht gebraucht. Man ist wohl immer davon ausgegangen, dass in einem Falle einer Störung während einer konstituierenden Sitzung, also wenn der Alterspräsident halt dem Willen der Mehrheit gemäß und des Hauses gemäß verfährt und da dann irgendwie von außen unterbrochen wird oder so, dass er dann möglicherweise mal die Sitzung unterbrechen dürfe oder dass er vielleicht auch mal jemanden ermahnen darf, aber dass er Ordnungsrufe aussprechen darf und dass er dann auch möglicherweise das Wort entziehen darf durch Abstellen der Mikrofone oder so, darüber hat sich nie jemand Gedanken gemacht und das ist auch etwas, was über seine Befugnisse eindeutig hinausgeht. Zumal er das ja nicht gemacht hat, weil er gestört worden wäre oder weil die Sitzung gestört worden wäre, sondern er hat es gemacht, weil er selbst seinen eigenen Stiefel gegen die Parlamentsmehrheit durchsetzen wollte. Und das geht erst recht nicht.
Der Geschäftsordnungsantrag, der gestellt wurde, bezog sich ja darauf, dass sofort alle Fraktionen einen Landtagspräsidenten, eine Landtagspräsidentin vorschlagen dürfen, weil man sich mit der aktuellen Fassung nicht sicher war. Da steht ja drin, die stärkste Fraktion darf mehrmals vorschlagen und irgendwann dürfen andere Vorschläge kommen. Und man hatte ja Sorge, dass dies so interpretiert wird, dass weiterhin nur die stärkste Fraktion eben halt andere Personen als Frau Musal vorschlagen können. Das war ja dann auch der absolute Eskalationspunkt gewesen.
Ja, das Interessante ist, dass dieser Geschäftsordnungsantrag, den die Fraktionen CDU und BSW beide eingebracht hatten, dass dieser Antrag in dieser konstituierenden Sitzung, in diesem ersten Teil, gar nicht mal zur Debatte stand. Also der hat ja dadurch, dass er den Antrag des Herrn Bühl für die CDU-Fraktion auf Besprechung der Tagesordnung, auf Feststellung der Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit und Namensaufruf und so weiter, dass er diesen Antrag zur Geschäftsordnung gar nicht da durchgehen lassen. Deswegen ist der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, die schriftlich gestellt worden war, gar nicht beraten worden. Aber Sie haben recht, der sollte genau einen Konflikt verhindern. Der sollte nämlich dafür sorgen, dass alle Fraktionen vorschlagsberechtigt sind. Man hätte der AfD nichts weggenommen dadurch oder hat ihr, ist jetzt dann letztlich im zweiten Teil der Sitzung ja auch beschlossen worden, nichts weggenommen, sondern man ermöglicht es einfach anderen Fraktionen auch vorzuschlagen. Die Thüringer Verfassung sieht vor, dass der Landtagspräsident aus der Mitte des Landtages gewählt wird. Das ist nichts Überraschendes, das ist eigentlich in den meisten Verfassungen der Länder und auch des Bundes im Grundgesetz so ähnlich geregelt. Aber dieses aus der Mitte bedeutet natürlich auch, letztlich jeder darf vorschlagen. Also zu sagen, nur die stärkste Fraktion darf, das kann man so interpretieren, das ist ja dann auch aus der Mitte gewählt, aber die aktuelle, die neue Fassung jetzt, die berücksichtigt diesen Wortlaut der Verfassung eben stärker. Und das soll genau solche Konfliktsituationen, wie Sie sie beschrieben haben, verhindern, denn es war überhaupt nicht klar, dass nach einem gescheiterten ersten Wahlversuch die AfD auf ihr Vorschlagsrecht verzichten würde, beziehungsweise ob sie einsehen würde, dass es dann verbraucht wäre. Das wäre so die juristische Einschätzung auch der Landtagsverwaltung gewesen. Die AfD hat vor der Wahl immer erklärt, ja, sie hält sich daran, ein Wahlvorschlag, wenn der nicht durchgeht, dann war es das. Aber daran hat sich die AfD ausdrücklich nicht mehr gebunden gefühlt, wenige Tage vor der konstituierenden Sitzung. Und daraufhin sind dann die beiden Fraktionen CDU und BSW auf diesen Änderungsantrag gekommen, sonst wäre es dazu nicht gekommen. Das ist auch der Grund, warum man nichts geändert hat in der letzten Wahlperiode, weil man der Meinung war, man habe ja nun so eine Art, ja, Gentleman's Agreement unter den Fraktionen, dass es da keine Schwierigkeiten geben würde. Ja, die stärkste Fraktion schlägt vor, wenn es klappt, wunderbar. Wenn die Leute gewählt werden, dann okay. Und wenn es halt die Person nicht gewählt wird, dann ist das Vorschlagsrecht verbraucht und dürfen alle vorschlagen. Aber dieses Gentleman's Agreement hat die AfD von sich aus aufgekündigt. Meine Güte, halt, wenn es in der Geschäftsordnung steht, ja auch nichts Ungewöhnliches, dass man dann sagt, okay, ich halte an meiner Rechtsposition fest. Aber sie hat dieses General's Agreement aufgekündigt und damit die anderen dann zu der Handlung gedrängt, weil die eben ein Hängen und Würgen vermeiden wollen. Das Interessante ist, ich hatte zu Beginn auch gedacht, okay, also so eine Woche vor der konstituierenden Sitzung, als auch klar war, wie stark die AfD ist und so, habe ich gedacht, naja, das wird sicherlich an dieser Frage sich alles entscheiden. Wer darf vorschlagen? Wer darf wie häufig vorschlagen? Ist das Vorschlagsrecht verbraucht und so? Das war meine Idee. Und das war offenbar auch die Idee des Verfassungsgerichtshofs in Thüringen, denn man sieht seinem Beschluss an, dass da jemand auch schon sich vorbereitet hatte, denn das Thema dieses Vorschlagsrechts wird sehr, sehr breit in dem Beschluss ausgeführt, obwohl das in dem Antrag eigentlich direkt darum gar nicht ging. Ja, wir haben zwar provisorisch so 2, 3 Punkte mehr beantragt, als dann letztlich genehmigt wurden das oder durchgesetzt wurden. Das war uns auch klar, dass das vor allem auch ein Fingerzeig fürs Gericht sein soll. Aber das Gericht hat sehr, sehr ausführlich sich über das Vorschlagsrecht geäußert. Und ja, das ist einfach darauf zurückzuführen, dass alle gedacht hatten, das wird der Streitpunkt, dass der Alterspräsident schon weiter vorne in der Tagesordnung Rabatz machen würde. Das hat man dann erst 1, 2 Tage vorher vielleicht befürchten können.
Die Sitzung wurde ja dann letztlich unterbrochen und für Samstagvormittag neu einberufen. Das heißt, da musste schnell eine Entscheidung her. Sie haben einen 15-seitigen Eilantrag eingereicht. Wie konnte man denn sowas so schnell schreiben und was haben Sie darin argumentiert?
Also, das gehört zum juristischen Handwerk, dass man so etwas auch schneller zusammenbekommt. Aber es ist natürlich richtig. Ich hatte mir vorher natürlich schon Gedanken gemacht und ich hatte mir vorher auch schon Stichpunkte aufgeschrieben und ich hatte mich auch schon ein bisschen, auch während der Sitzung hatte ich mir immer wieder auch mal so ein paar Sachen natürlich notiert und konnte das dann auch schreiben. Es gab natürlich, das macht man immer so, wenn man juristisch arbeitet, es gab natürlich auch schon so eine Rohfassung, die ich mir so erstellt hatte, wo ich so verschiedene Konstellationen mir schon mal auch runterformuliert hatte. Der eigentliche Antrag sah dann aber nachher ganz anders aus, oder in Teilen jedenfalls ganz anders aus, weil es eben schon vorher, dieses hatte ich ja beschrieben, diese Situation mit dem Alterspräsidenten gab, der eben schon ganz früh Stress gemacht hatte. Mein Ursprungstext bezog sich auch noch sehr stark auf die Frage, was ist eigentlich mit dem Vorschlagsrecht, ist das verbraucht, wer darf die Geschäftsordnung wann ändern? Das war auch im medialen Bericht so vorher ja auch eine Sache gewesen, um die es gegangen war. Ja, womit habe ich argumentiert? Also, ich habe mich im Wesentlichen gestützt auf 2 Rechtspositionen. Die einen, die ich vertreten habe, waren die CDU-Fraktion und der andere war der Abgeordnete Andreas Bühl als einzelner Abgeordneter. Die haben den Antrag gestellt. Die anderen Fraktionen haben sich dem dann angeschlossen, sind ihm beigetreten. Also sie haben ihn quasi prozessrechtlich unterstützt. Und ich habe einmal argumentiert mit der Rechtsposition der Fraktionen im Landtag, die abgeleitet von dem Recht der Abgeordneten, aus denen sie sich ja zusammensetzen, einen Anspruch darauf haben, dass sie beteiligt werden am parlamentarischen Geschehen, dass sie zum Beispiel Anträge stellen dürfen, was der Alterspräsident ja verweigert hat. Und bezogen auf den Abgeordneten habe ich eben auch aus der Verfassung direkt ein Antragsrecht geltend machen können. Das ist in der Thüringer Verfassung ausdrücklich geregelt. Reden, Anträge stellen und so weiter, das dürfen die Abgeordneten ausdrücklich. Bundestag ist das ein bisschen anders, das leitet man aus einer anderen Vorschrift ab. Aber in der Landesverfassung Thürings ist das ausdrücklich geregelt. Und dieses Recht ist eindeutiger beschnitten worden, denn er durfte ja keinen Antrag stellen, beziehungsweise er wurde ihm verweigert. Und als er daran insistiert hat, kriegte er sogar noch irgendwelche Scheinordnungsmittel angedroht. Also das heißt, das erste ist das Recht der Fraktionen, Anträge zu stellen und auch auf die Geschäftsordnung Einfluss zu nehmen. Das zweite ist das Recht der Abgeordneten, Anträge zu stellen. Das ist beides sehr ähnlich. Ja, und das dritte, das ist sogar noch wichtiger, eine dritte Rechtsposition ist die des Landtages. Und die hat die Fraktion für den Landtag wahrgenommen. Das nennt man Prozessstandschaft. Das ist also durchaus möglich, dass man mal die als Teil eines Staatsorgans Rechte des gesamten Organs wahrnimmt. Der Landtag hat nämlich jederzeit das Recht, seine Geschäftsordnung nicht nur zu ändern und festzulegen, sondern auch vorher noch die Tagesordnung festzulegen. Und um dieses Recht ist er ja auch gebracht worden, weil Herr Treutler seine eigene Tagesordnung aufstellen wollte. Also kurz zusammengefasst, ein Recht des Landtages, Tages- und Geschäftsordnung zu bestimmen, ist verletzt worden. Ein Recht der Fraktionen und der Abgeordneten, Anträge zu stellen, auf das Geschehen im Parlament Einfluss zu nehmen, möglicherweise auch auf die Geschäftsordnung oder die Tagesordnung als Beispiel, ist ebenfalls verletzt worden. Das waren so die wesentlichen Punkte.
Der Verfassungsgerichtshof, Sie haben es eben geschildert, hatte sich wahrscheinlich auch schon auf einiges vorbereitet und hat dann auch Freitagabend geurteilt. Was sind so die wichtigsten Punkte dieses Urteils und was haben Sie im Lichte Ihres Antrages denn von diesem Urteil gedacht?
Also der Beschluss des Verfassungsgerichtshofs greift genau diese Rechte der Abgeordneten und Fraktionen und auch des Gesamtparlaments auf. Er hat sich genau auf die Position gestützt zu sagen, das Parlament ist es und seine Mitglieder und seine Untergliederung, nämlich die Fraktionen, sind es, die die Geschäftsordnung und die Tagesordnung festlegen. Der Alterspräsident, das hat das Gericht ganz eindeutig unterstrichen, ist nicht in der Position, hier Tagesordnung oder Geschäftsordnung zu definieren oder zu bestimmen. In Thüringen gibt es ja noch die Sondersituation eines Geschäftsordnungsgesetzes. Das heißt, die Geschäftsordnung wird ausdrücklich aus einer bisherigen Wahlperiode in die nächste übernommen. Normalerweise ist die Geschäftsordnung ja, wie wir Juristen sagen, diskontinuierlich. Das heißt, sie stirbt mit dem Zusammentritt des neuen Landtages. Wie sie dann fortbesteht und so, auf welcher Basis der Alterspräsident agiert, da kann man sich dann das nochmal streiten. Aber in Thüringen gibt es eben dieses Geschäftsordnungsgesetz und das heißt, es gibt eine Geschäftsordnung, aber, sagt das Gericht ganz eindeutig, und darauf haben wir eben an unserem Schriftsatz auch abgehoben, dieses Geschäftsordnungsgesetz hindert den Landtag nicht daran, eine Geschäftsordnung, und zwar jederzeit zu beschließen. Das heißt, die wichtigsten Aussagen dieses Beschlusses sind, der Landtag und seine Abgeordneten dürfen natürlich jederzeit Anträge stellen. Sie dürfen jederzeit ihre Tagesordnung ändern. Sie dürfen jederzeit ihre Geschäftsordnung ändern. Es gibt keine Reihenfolge, erst Präsident, dann Geschäftsordnung, sondern es kann genauso gut umgekehrt sich darstellen, was vielleicht sogar sinnvoller ist, weil die Geschäftsordnung ja auch Basis der Präsidentenwahl ist. Und es ist ganz klar gesagt worden, was der Alterspräsident alles nicht darf, dass er nämlich nur ein Versammlungsleiter ist für einen Übergang. Und als nächstes auch noch hat sich das Gericht, was ich schon angedeutet hatte, nochmal sehr ausführlich zum Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten oder generell für Parlamentspräsidenten eigentlich geäußert, hat da auch auch Ausflüge in die Entstehungsgeschichte der Landesverfassung unternommen und so. Also schließt sich sehr interessant. Also wer sich für Verfassungsgeschichte interessiert und auch für die Auslegung von Vorschriften, der kann hier sehr gut fündig werden. Das Gericht hat letztlich gesagt, es gibt kein Anrecht, einer Fraktion jemanden vorzuschlagen und natürlich überhaupt kein Anrecht, das ist aber auch juristischer Konsens, dass jemand, der vorgeschlagen wird, auch gewählt wird. Das wäre mit einer demokratischen Wahl nicht zu vereinbaren. Was habe ich gedacht, als ich das gesehen habe? Ich war natürlich sehr froh, dass das Gericht nicht nur so vergleichsweise schnell, sondern auch, wie ich finde, inhaltlich überzeugend entschieden hat. Klar, es hat meine Auffassung letztlich geteilt. Insofern finde ich es natürlich auch überzeugend. Aber man kann damit sehr, sehr gut argumentieren. Und ja, jetzt wird dieser Beschluss Eingang finden in die juristische Literatur. Er wird natürlich in Ausbildungszeitschriften und anderen Fachzeitschriften und Büchern, Kommentaren und so weiter auch besprochen werden. Und ich glaube, dass der auch eine gewisse, ja, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, aber eine gewisse parlamentshistorische Bedeutung schon hat, denn es war der erste Fall, der so zu entscheiden war. Es war die erste konstituierende Sitzung eines Parlaments in der Bundesrepublik, die so abgelaufen ist. Und ich glaube, dass das auch eine sehr befriedigende Wirkung oder befriedende Wirkung hat auf andere Sitzungen. Ich glaube, dass auch die konstituierende Sitzung des Sächsischen Landtages, die ja wenige Tage später stattgefunden hat, auch davon profitiert hat, dass eben schon mal gesagt worden war, okay, für den Fall, dass es zu einer bestimmten Situation kommen sollte, gibt es Rechtsschutz und dann bringt der Skandal letztlich auch nicht viel ein. Die AfD hat natürlich nachträglich versucht, das Ganze in ihrem Sinne umzudeuten. Das wurde dann zu einer, sagte ich ja schon, zu einer Verschwörung umgedeutet, nicht? Also ich hatte einen Tag vorher die Bevollmächtigung bekommen. Die war, wie gesagt, rein provisorisch. Es gab ja noch gar keinen, oder pro forma, es gab ja noch gar kein Verfahren. Es war noch gar nicht klar, was passieren würde. Man wollte sich halt absichern, was man auch angekündigt hatte, war auch in den Medien zu lesen. Aber gut, die AfD sieht sich jetzt als Opfer einer schlimmen Verschwörung und hat, was ich persönlich auch etwas bedrückend finde, ja auch erklären lassen durch ihren Thüringer Frontmann Höcke, dass das Gericht wahrscheinlich sowieso nicht neutral sei und oder gewesen sei und dass es alles parteipolitisch besetzt sei etc. pp. Ja gut, das ist der Sound, den man von der AfD kennt, leider. Und jetzt hat sich das nicht nur auf die sogenannten, wie sagen Sie jetzt, seit neuestem mal Kartellparteien erstreckt, sondern jetzt sind die Gerichte also auch noch Teil dieses vermeintlichen Kartells. Gut, es verengt sich immer mehr und die Sichtweise dort wird auch immer engstirniger. Das ist nicht gut, aber das ist eine Situation, mit der man in Parlamenten wird umgehen müssen. Worauf ich noch kurz hinweisen möchte, die AfD hat ja so vehement die Position vertreten, erst der Präsident, dann die Geschäftsordnung. Im Bundestag ist das schon seit ewigen Zeiten anders. Da kommt immer erst die Geschäftsordnung, dann die Präsidentenwahl. Was übrigens 2021 und 2017 dazu geführt hat, dass noch vor dem Geschäftsordnungsbeschluss beziehungsweise währenddessen die AfD schon Anträge gestellt hat und die damaligen Alterspräsidenten Hermann Otto Solms von der FDP 2017 und Wolfgang Schäuble CDU-CSU von im Jahr 2021 haben die auch immer gewähren lassen, haben immer die Anträge sofort besprochen, haben den Leuten das Wort erteilt. Also die AfD hat da in Thüringen eine Position behauptet, die sie selber im Bundestag ganz anders vertreten hat. Das wollte ich noch kurz sagen.
Man hatte ja wirklich gedacht, dass sich der Streit an dieser Geschäftsordnung und der Wahl des Landtagspräsidenten entzündet. Sie haben jetzt dargestellt, das ging schon vorher schief. Trotzdem gab es ja auch schon in der vorherigen Legislaturperiode Debatten, die Geschäftsordnung frühzeitig zu ändern. Das ist ja nicht geschehen und können Sie vielleicht darstellen, warum ist das nicht geschehen und hätte das Ganze nicht im Vorhinein deeskalieren können?
Also ja, natürlich, wenn man die Geschäftsordnung geändert hätte in der letzten Wahlperiode, dann hätte man das Problem möglicherweise so nicht gehabt. Also es wäre sicherlich nicht zum Streit um den Präsidenten gekommen. Man weiß allerdings nicht, ob der Treutler nicht möglicherweise trotzdem irgendeinen Anhängungsaufkühlungspunkt oder Anhängungspunkt gefunden hätte, um Rabatz zu machen. Vielleicht hätte er trotzdem versucht, irgendwie mit einer gefühlten Geschäftsordnung zu arbeiten oder so. Das weiß man also nicht. Also ob man den Skandal wirklich oder diesen Eklat wirklich vermieden hätte, das kann man einfach nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit wäre geringer gewesen, das ist richtig. Aber ob er tatsächlich vermieden worden wäre, ich kann es nicht so wirklich beurteilen. Ich bin mir nicht so sicher. Was die Änderung angeht in der letzten Wahlperiode, ist es richtig. Es hat wohl Gespräche gegeben und wer sich im Parlamentsrecht auskennt, hat das Problem der Konstellation des Vorschlagsrechts der stärksten Fraktion auch gesehen. Das ist ja nicht nur in Thüringen so, dass es diese Konstellation gibt. Das ist in einigen anderen Bundesländern auch so. Woran das letztlich gescheitert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe so den Eindruck, dass der Änderungswille insgesamt nicht so groß war. Es ist ja nicht das einzige rechtliche Problem, was sich da in Thüringen stellt oder was möglicherweise auch ein Einfallstor ist für Auseinandersetzungen, sondern es gibt noch ein weiteres und das ist die Ministerpräsidentenwahl. Da heißt es, gewählt ist dann im dritten Wahlgang, wer die meisten Stimmen erhält. Was das genau bedeutet, die meisten von was, mehr als andere, mehr Ja als Nein und so weiter, das ist alles nicht klar. Da war es zum Beispiel so, dass die CDU-Fraktion in der letzten Wahlperiode einen Vorstoß unternommen hat, um das zu ändern, was dann wiederum die anderen Fraktionen nicht mittragen wollten. Man muss halt festhalten, da gab es einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung, gab es keinen formellen Antrag. Ich habe auch gelesen, dass die aus dem Parlament ausgeschiedenen Grünen nun sagen, ja, sie hätten einen solchen Antrag gestellt. Also im Parlament war er nie. Ich kann mir vorstellen, dass er zwischen den Fraktionen mal besprochen worden ist. Aber dass man gesagt hätte, jawohl, die gesamte Landesregierung, Minderheitsregierung möchte das und bringt das jetzt mal ins Parlament ein oder so, das hat es auch nicht gegeben. Also so richtig richtig durchschlagskräftig hatte sich die Meinung anscheinend noch nicht herausgebildet. Gut, jetzt ist man auf diese Situation gekommen, jetzt ist es geändert worden. Damit ist das Thema jetzt für die Zukunft abgeschlossen. Wir haben zugleich diese parlamentsrechtliche Klärung der Rolle des Alterspräsidenten. Das ist, hätte nicht sein müssen, aber jetzt haben wir die Klärung auch in Ordnung. Und ja, und dann haben wir auf der anderen Seite eben noch diese Ministerpräsidentenwahl. Da wird es nochmal interessant, was dann passiert. Das Problem kann man natürlich am besten dadurch umgehen, dass jemand einfach gleich im ersten Wahlgang mit der nötigen Mehrheit gewählt wird. Ansonsten, ja, gibt es das nächste Rechtsproblem.
Ich habe an vielen Stellen dieser Sitzung erstmal schlucken müssen, nachdem was gesagt wurde, meistens nachdem Herrn Treutler was gesagt hatte. An einer Stelle aber auch kam der Einwurf, dass es hieß, Sie als Alterspräsident sind demokratisch nicht legitimiert. Und das fand ich insofern schwierig, weil ja viele Parlamente erstmal vom Alterspräsidenten eröffnet werden. Es ist ja auch irgendwo festgeschrieben. Also ich denke mal, das war so ein bisschen die Hitze des Momentes, dass man ihm da die Legitimation absprechen wollte. Im Bundestag hat man ja schon vor einiger Zeit die Variante gewählt, den dienstältesten Abgeordneten zu nehmen als Alterspräsidenten. Auch, denke ich mal, mit der Argumentation zu sagen, der hat Ahnung, wie sowas ablaufen soll. Man hat es damals aber auch geändert, weil man befürchtet hat, dass jemand von der AfD dann Alterspräsident des Bundestags werden würde. Ganz allgemein gefragt, welche Variante finden Sie besser, der älteste Mensch oder der dienstälteste Mensch im Raum?
Beide haben was für sich. Der Älteste bringt üblicherweise eine gewisse Erfahrung mit. Und als der Alterspräsident erfunden wurde, nämlich in der Frankfurter Nationalversammlung 1848, war es tatsächlich ein alter, angesehener, in den ständischen Vertretungen geschulter Politiker, der dieses Amt übernommen hat. Und so war es auch im Reichstag der Kaiserzeit, so war es in der Weimarer Republik in aller Regel. Und so war es auch im Bundestag. Also wir überlegen, der erste Bundestag ist eröffnet worden von Paul Löbe, der war selber Reichstagspräsident lange Jahre gewesen, der wusste schon, was er da tut. Insofern kann das Alter ein Vorteil sein. Wenn es aber natürlich so ist, dass jemand, ich will jetzt nicht auf Herrn Treutler permanent rumhacken, aber er ist ein gutes Beispiel, extra sogar auf die Kandidatenvorschläge seiner Partei kommt, weil er dann der Älteste ist und dann der Alterspräsident sein kann im Sinne seiner Fraktion, dann ist das natürlich das, was nicht gewollt ist. Und man hat Herrn Treutler auch angemerkt, dass er tatsächlich ein Parlamentsneuling ist. Das ist einfach so, das ist für den ja eine sehr, sehr schwierige Aufgabe gewesen. Wenn er sich an diesen Rollenplan gehalten hätte, hätte er sie gut bewältigt. Er ist nun auch noch zum Rambock seiner Fraktion gemacht worden. Okay, das war dann für ihn besonders, besonders unglücklich. Der erfahrenste, parlamentarisch erfahrenste hat schon eine ganze Menge für sich. Denn nicht, weil man jetzt sagt, wir wollen jetzt die AfD ausschließen oder so, das ist ja auch nur ein zeitliches Argument. Das kann sich ja nach einigen Wahlperioden dann durchaus auch gegeben haben. Aber es hat schon etwas für sich, wenn jemand, der da schon mal gesessen hat, das Ganze machen kann. Wie gesagt, früher war das bei Alterspräsidenten häufig so. Und seitdem sich das jetzt nicht mehr so darstellt, seitdem das Alter und die Erfahrung manchmal auch auseinanderfallen, ist es schon ganz sinnvoll, dass man das so macht, dass man den Mandatsältesten oder Dienstältesten nimmt. Aber Sie haben völlig recht, damals ist das natürlich 2017, ich war da auch in dem entsprechenden Ausschuss mit dran beteiligt, geändert worden, um jemand von der AfD zu verhindern. Trotzdem hat diese Änderung ihr Gutes. Ja, sie hat durchaus auch einen Sinn.
Was mit dem Wahlergebnis sehr viel diskutiert wurde, war die Frage der Sperrminorität. Die AfD hat nun genug Abgeordnete im Landtag, dass ohne ihr Mitwirken Entscheidungen, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, nicht getroffen werden können. Also sowas wie Verfassungsänderungen. Angesichts dessen, was erwarten Sie jetzt? Wie wird es in Thüringen weitergehen? Eben auch mit Blick darauf, zu unserem Aufnahmezeitpunkt ist noch kein neuer Ministerpräsident gewählt.
Also diese Sperrminorität kann sehr unangenehme Auswirkungen haben, wenn es nicht gelingt, die AfD an manchen Stellen ins Boot zu holen. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen eine Verfassungsänderung, die AfD will die jetzt ausnahmsweise mittragen, dann hat man ja kein Problem. Es ist aber ja eher damit zu rechnen, dass die AfD auf eine Fundamentalopposition schalten wird und dann muss man halt sich mit der Sperrminorität auseinandersetzen. Also wie gesagt, Sperrminorität an solches noch kein Problem. Wenn aber jemand sagt, ich verweigere mich grundsätzlich allem, was da kommt, dann wird's halt problematisch. Was die Verfassungsänderung angeht, sehe ich kein Problem, denn die Verfassung muss man nicht ändern. Die Verfassung in Thüringen ist so, wie sie ist, gut. Sie ist auch mehrfach schon geändert worden, aber in Deutschland wird die Verfassung aufs Grundgesetz sowieso sehr häufig geändert. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Was ein praktisches Problem sein kann, ist die Wahl der Verfassungsrichter des im Land, also dieses Gerichts, das jetzt gerade erst entschieden hat. Dort ist ein stellvertretendes Mitglied durch Wahl in den Landtag ausgeschieden und die Amtszeiten der anderen Mitglieder sind ja auch nicht ewig. Das heißt, man wird immer wieder mal dazu kommen, dass man neue Mitglieder wählt. Da kann die Sperrminorität eben eine Rolle spielen, dass man entweder zu gar keiner Wahl kommt, weil die AfD keinen Vorschlag mittragen möchte, oder, kann aber auch zusammenhängen beides, die AfD sagt, jawohl, wir wollen aber mitbestimmen. Wir wollen jemanden selbst vorschlagen oder wir wollen nur uns genehme Leute mittragen oder so. Und da kann es eben dazu führen, dass das Gericht erstmal jetzt einen Stellvertreter eingebüßt hat, der dann auch nicht nachbesetzt werden kann fürs Erste. Das ist aber möglicherweise bei anderen Mitgliedern auch so kommen kann. Das ist an sich noch kein Problem. So ein Gericht ist auch mal mit weniger als 7 oder 6 Mitgliedern also beschlussfähig. Aber auf Dauer ist das eben kein guter Zustand. Auf Dauer muss man eben befürchten, dass man da gehemmt wird. Das tägliche Regierungsgeschäft, das tägliche Parlamentsgeschäft wird dadurch nicht gestört. Jedenfalls nicht wesentlich, weil man für die meisten Dinge ja nur eine einfache Mehrheit braucht. Beziehungsweise halt auch mal diese Ministerpräsidentenmehrheit, also die Mehrheit der Mitglieder. Die ist ja bei den anderen, wenn sie sich zusammenraufen, vorhanden. Aber bei diesen, sagen wir mal, etwas größeren Maßnahmen wie Verfassungsänderung oder Richterwahl, da braucht man 2/3 mehr. Und ansonsten ist das jetzt nicht ganz so entscheidend. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Gerade wenn es um die Wahl eines Richters geht, ob man dann sagt, okay, wir finden jemanden, den die AfD mittragen kann und ob die AfD sich darauf einlässt. Oder ob die AfD jemanden vorschlägt vielleicht, wo die anderen sagen, na gut, das ist jetzt jemand, den wir mitwählen können. Man muss auch immer sehen, der Einfluss eines einzelnen Mitglieds des Verfassungsgerichts, insbesondere wenn es ein Stellvertreter ist, ist ja eh sehr gering. Also das wird interessant sein zu sehen. Schön ist die Situation für die anderen Fraktionen natürlich nicht. Leicht wird das Regieren auch nicht. Sie wissen ja, dass das doch sehr viele verschiedene politische Richtungen und Lager gibt, die da zusammengebunden werden müssen. Aber im Sinne der Demokratie ist das jetzt anscheinend erforderlich.
Diese konstituierende Sitzung muss nach einem bestimmten Zeitraum nach der Wahl stattfinden. Ich habe gerade noch mal geschaut, die zweite Sitzung ist zumindest noch nicht öffentlich terminiert. Wie geht das denn jetzt weiter mit der Ministerpräsidentenwahl? Muss man sich da vorher erst in den Koalitionsverhandlungen, Sondierungsverhandlungen einigen oder muss irgendwann auch diese zweite Sitzung stattfinden?
Also nach die Konstituierung ist tatsächlich, wie Sie sagen, vorgeschrieben, auch sogar in der Verfassung vorgesehen. Bei der nächsten Sitzung kann man dann freier verfahren. Üblicherweise ist es so, dass gerade wenn sich eine Regierungsbildung hinzieht, man wichtige Beschlüsse, Einsetzung von Ausschüssen möglicherweise nochmal oder Umbesetzung oder so, dass man da nochmal eigenständig tätig wird, ohne neu gewählte Regierung. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich jetzt relativ bald einigen werden. Das, was ich so in den Medien auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal gesehen habe, sieht so aus, als wenn sich da diese, wie nennt sich das jetzt, Brombeer-Koalition, das ist also auch ein etwas merkwürdiger Name für eine Regierungsvereinbarung, aber gut, also diese Brombeer-Koalition, dass die sich wohl einig ist und fehlt dann ja immer noch eine Stimme, um einen Ministerpräsidenten zu wählen, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die Linke, nachdem zum einen ihr Ministerpräsident gewählt werden konnte mit Hilfe der CDU, dass dann sie sich jetzt da verweigern wird, wenn die andere Konstellation wäre, dass es gar keine wirkliche Regierung gibt, jedenfalls fürs Erste nicht. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber es gibt jetzt keine Pflicht zu sagen, jawohl, wir machen nächste Woche noch eine oder übernächste. Die Landtage tagen ja eh nicht so häufig. Der Bundestag tagt so 22 Wochen im Jahr und dann auch eigentlich immer von Mittwoch bis einschließlich Freitag, wobei dann Montag und Dienstag auch schon Sitzungen sind. Ausschussanhörungen, jetzt Fraktionssitzungen, Vorstände der Fraktionen und so weiter. Das ist im Landtag ein bisschen anders. Die tagen normalerweise einmal im Monat für 2,5 Tage oder 3 Tage. Insofern brennt da jetzt nichts an, wenn es ein bisschen länger dauert. Es ist natürlich trotzdem schön, wenn man dann irgendwann zu was kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Sitzung tatsächlich auch dann die Ministerpräsidentenwahl sein wird. Aber ich weiß es nicht genau.
Sie hatten ja da eben auch schon auf die etwas unklare Formulierung hingewiesen, aber das Wahrscheinlichste ist auch dann, in den ersten 2 Wahlgängen fällt Herr Höcke durch und danach kann die Brombeer-Koalition, auch wenn sie nicht die Mehrheit hat, mit den meisten Stimmen dann doch ihre Person dann wahrscheinlich jemanden von der CDU wählen.
Ja, das könnte sie. Sie kann es auch im ersten Wahlgang tun, ne? Also sie kann vorschlagen, es können auch mehrere gegeneinander kandidieren. Es gibt ja auf Landesebene nicht wie auf Bundesebene dieses Vorschlagsrecht des Bundespräsidenten, dass wir in der ersten Wahlphase auf Bundesebene immer nur einen Bewerber oder eine Bewerberin haben, eben die vom Bundespräsidenten vorgeschlagene Person. Sondern hier ist es, wir dürfen alle vorschlagen. Und wenn diese Koalition, so wie sie jetzt sich darstellen oder darzustellen scheint, zusammen mit der Linken unterstützt oder unterstützt von der Linken, wenn die dann es schafft, in diesem ersten Wahlgang nehmen wir an, Herrn Vogt zu wählen, dann ist das Thema durch, dann kommt es zu dem Streit nicht und das werden natürlich alle versuchen. Schwierig wäre die Konstellation, wenn man sich überhaupt nicht einigen kann und dann irgendwann eine Landtagssitzung wäre, man sagen würde, okay, jetzt muss die Regierung bestimmt werden, wir müssen Ministerpräsidenten wählen und dann fällt Höcke zweimal durch und dann gibt es am dritten das Problem, wer hat die meisten Stimmen. Also Sie haben völlig recht, dazu wird es nicht kommen. Aber es setzt natürlich voraus, dass sich die anderen Parteien über die üblichen politischen Grenzen hinwegsetzen. Ja, das ist sehr anspruchsvoll, das Ganze. Und so wie sich das mir auch darstellt, ist das auch nicht so ohne. Aber ich habe so den Eindruck, dass man sich da in Thüringen wird einigen können. Anders als jetzt in Sachsen, da sieht das zurzeit ja ein bisschen anders aus.